Wir brauchen die Braunkohle und wir kommen nicht ohne Atomstrom aus, heißt es immer wieder. Umweltschützer haben der Braunkohle den Status eines Dinosauriers zugesprochen und Atomstrom ist sowieso des Teufels. Ohne geht nicht, sagen die einen, geht doch die anderen. Und zu denen gehört Professor Volker Quaschning. Willkommen in den Wissenswerten.
Ja, schönen guten Tag.
Haben die einen keine Ahnung?
Naja, wir haben jetzt eine Energiewirtschaft bei uns, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Und im Vergleich zu anderen Ländern haben wir hier natürlich einen hohen Anteil von Braunkohle und Kernenergie momentan. Das heißt, wir haben eine Energiewirtschaft, die wir aber aufgrund der Probleme, die ja alle kennen, also die Klimaerwärmung und auch die Unsicherheiten in der Kernenergienutzung, die wir dann umstellen müssen. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, die heute schon zum Beispiel 100% Wasserkraft haben. Die Alpenländer haben einen hohen Anteil an regenerativen Energien. Insofern fokussiert man sich in Deutschland ein bisschen auf die deutsche Problematik. Es gibt Länder, die zeigen, dass es anders geht. In Deutschland sind die Ressourcenpotenziale ein bisschen anders als in Norwegen und den alten Ländern, aber auch wir haben die Möglichkeit, hier langfristig auf 100% erneuerbare Energien umzusteigen.
Sie sind Professor für regenerative Energiesysteme an der FHTW Berlin und dieses geht doch, ist jetzt Thema hier. Es ist klar, dass Sie als Professor für regenerative, als Experte für regenerative Energien natürlich jetzt erzählen und darlegen werden, warum, weshalb, wieso dieses geht doch wissenschaftlich begründet ist. Das Klimaziel, kommen wir kurz darauf zu sprechen, 2020 lautet 40% weniger Kohlendioxid, 20% erneuerbare Energien. Nächstes Jahr sollen es, glaube ich, schon 10% oder etwas über 10% sein. Wir sind noch nicht so richtig gut in Deutschland, was die Erreichung dieser Ziele betrifft. Deswegen sagen Studien der Deutschen Physikalischen Gesellschaft oder des BDI, ohne Atomstrom geht es nicht, werden wir diese Klimaziele nicht erreichen oder wesentlich später.
Ich denke, wesentlich später nicht. Wir haben das Problem in Deutschland, dass wir zwar die Klimaproblematik rechtzeitig oder sehr früh erkannt haben im Vergleich zu anderen Ländern. Unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel war ja mal Umweltministerin unter der Regierung Kohl. Selbst die Regierung Kohl hat sich schon Klimaschutzziele gesetzt. Also es war damals das Ziel, 25% Kohlendioxid bis zum Jahr 2005 einzusparen. Dieses Ziel hat man nicht erreicht, hat dann politisch auch nicht mehr groß drüber gesprochen, weil man seinerzeit einfach nicht genügend Maßnahmen eingereicht hat. Das heißt, man hat 10, 15 Jahre im Prinzip zu spät gestartet. Was jetzt in Deutschland läuft, also im Punkto Ausbau erneuerbarer Energien, geht schon in die richtige Richtung, nur halt mit einer für den Klimaschutz starken Verzögerung. Und ich vergleiche das immer, sage ich mal, mit 400-Meter-Lauf. Das heißt also, ja, wir haben den Start ein bisschen verschlafen und jetzt müssen wir uns halt ein bisschen anstrengen und schneller laufen, damit wir es noch schaffen und rechtzeitig durchs Ziel kommen.
Regenerative Energien, jetzt kurz mal für den Laien den Überblick, also Windkraft fällt jedem ein, Wasserkraft fällt vielleicht auch noch ein und natürlich Solarenergie, was zählen Sie noch dazu?
Ja, hier in Deutschland gibt es noch die Nutzung der Geothermie, das ist also die Erdwärme. Wir haben ja auch in der Erde große Ressourcen an Wärme, die man zur Wärmeerzeugung und Stromerzeugung dann verwenden kann. Dann gibt es die Biomasse-Nutzung. Das sind, sage ich mal, auch die wesentlichen Bausteine, die wir hier in Deutschland dann nutzen können.
Gut, schauen wir uns diese Bausteine mal ein wenig an. Man sieht Solardächer zunehmend, sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Solarthermie. Trotz aller Förderungen sehr teuer und rentiert sich eigentlich erst nach 20, 30 Jahren und da weiß keiner so genau, ob die Anlagen so lange durchhalten.
Naja, also ob die Anlagen so lange durchhalten, da haben wir schon Erfahrungen. Also es sieht eher so aus, als ob Solaranlagen deutlich länger als 20 Jahre leben. Also Sie hatten den Preis angesprochen, den hohen Preis derzeit für die Solaranlagen. Wenn wir an viele Jahre zurückdenken, also die Solartechnik gibt es ja noch nicht so lange wie zum Beispiel die Braunkohle oder die Kernenergienutzung. Die erste Solarzelle wurde erst 1954 gebaut. Und wenn man in den 60er Jahren eine Solaranlage gekauft hat, dann war die mehr als 10-mal so teuer wie heute. Das heißt, wir haben schon eine große Preisreduktion gemacht. Und wenn man bei der Kohletechnik, das erste Dampfkraftwerk, war sicherlich auch wirtschaftlich nicht vergleichbar mit den heutigen Kraftwerken. Das heißt, hier sind einfach 100 Jahre Entwicklung, die wir noch nachholen müssen. Und die Entwicklung bei der Photovoltaik geht eigentlich sehr schnell voran. Wir haben etwa alle 10 bis 15 Jahre eine Halbierung der Kosten, sodass wir davon ausgehen, dass wir zumindest mal in den sonnenreichen Regionen schon in diesem Jahrzehnt in die Wirtschaftlichkeit reinkommen werden und in unseren Breitengraden vielleicht in 15 vielleicht maximal 20 Jahren.
Das setzt aber alles voraus, dass zum Beispiel genügend Silizium da ist, genügend Preiswerte, Rohmaterialien für die Herstellung von Solarzellen. Also da sind ja eine ganze Menge Variablen dabei, deren Entwicklung nicht absehbar ist. Und man kann sagen, Klimaerwärmung wird mehr Sonne geben, also haben wir auch mehr Strom aus der Sonne hier in Deutschland oder in Berlin.
Ja, also die Klimaerwärmung wird natürlich nur marginal die Verhältnisse auf der Erde verändern. Also wir werden hier in Deutschland in den nächsten 50 Jahren keine tropischen Verhältnisse kriegen oder Verhältnisse wie in der Sahara. Das wäre ja auch katastrophal. Aber die Auswirkungen der Klimaerwärmung werden langfristig halt schon sehr schmerzlich sein, weil einfach der Meeresspiegel steigt. Also die größte Bedrohung für Deutschland geht durch den Anstieg der Meeresspiegel aus. Für die Solartechnik selber werden wir immer ein Land sein, was im Vergleich zu der Sahara weniger Einstrahlung hat. Aber man muss ja auch irgendwo versuchen, hier ein bisschen innovativ sein. Ich sehe das auch ein bisschen als die deutsche Chance. Wir haben also hier nicht so gute Ressourcen wie andere Länder. Das heißt, wir müssen uns mehr anstrengen, die Technologie entwickeln. Und da sind wir auch weltweit führend. Und man kann ja auch die Solartechnik zum Beispiel als integraler Bestandteil der Gebäude ansehen. Momentan ist es so, ich decke erst ein Dach mit Dachziegeln, dann klemme ich obendrauf ein Solarmodul. Dann bleibt natürlich die Frage, warum decke ich nicht gleich das Dach mit Solarmodulen ein, spare dann die Baumaterialien und darüber kann ich wieder Kostensenkungen produzieren, die dann auch die Solartechnik schneller voranbringen, auch hierzulande.
Technisch und wirkungsgradmäßig glauben oder meinen Sie, ist das aber sozusagen ausreichend gut?
Die Solartechnik funktioniert hier in Deutschland vom Wirkungsgrad ähnlich gut wie in südlichen Ländern. Wir haben natürlich in Deutschland das Problem, dass wir im Winter wenig Sonne haben. Das ist jedem bewusst, sonst würden wir ja nicht nach Ägypten in Urlaub fliegen. Deswegen macht die Solartechnik als Versorgung alleine auch keinen Sinn. Also es würde keiner auf die Idee kommen, in Deutschland 100% mit Solarenergie zu versorgen. Technisch kann man sich das überlegen, würde das auch funktionieren. Wir haben genügend Flächen, aber man bräuchte einen gigantischen Speicher, der im Sommer die Wärme und den Strom einspeichert und im Winter wieder zur Verfügung stellt. Und deswegen macht es Sinn, die Solartechnik mit anderen erneuerbaren Energien zu kombinieren, der Solartechnik also nur ein kleineren Kuchenstück zu geben und dann andere erneuerbare Energien, Wasserkraft, Windenergie, Geothermie hinzuzufügen, sodass wir einen breiten Mix haben, der dann die Versorgung auch sicherstellt.
Und dafür spargeln wir uns dann mit lauter Windkraftanlagen zu, die groß und mächtig in der Landschaft stehen und ja auch Vögel und Fledermäuse killen.
Ja, das ist ein bisschen das deutsche Problem. Man möchte immer, ja, das St. Florians-Prinzip. Ja, wenn ich jetzt in der Nähe eines Braunkohletagebaus will, will ich die Braunkohle nicht. Wenn ich in der Nähe einer Windkraftanlage wohne, möchte ich die Windkraftanlage nicht.
Und Biomasse stinkt.
Und Biomasse stinkt, genau. Das ist eine andere Sache. Und es gibt sogar Initiativen, die Solartechnik auf den Häusern hässlich finden. Also insofern, wenn man gar nichts haben möchte, dann kriegt man auch keinen Strom mehr aus der Steckdose. Insofern muss man sich für das kleinste Übel mal entscheiden. Vollkommen klar, jede technische Nutzung in Energieform hat gewisse Nachteile. Man muss es ein bisschen relativieren. Windkraftanlagen, die jetzt errichtet werden, von der Stückzahl sind erheblich geringer als zum Beispiel Hochspannungsmasten. Wir haben über 1 Million Hochspannungsmasten in Deutschland. Da fliegen auch Vögel dagegen und darüber gibt es eigentlich keine so extreme Diskussion. Damit hat man sich arrangiert. Es wird sich auch einiges verändern. Also die Windkraftanlagen, die wir jetzt errichtet haben, waren in der Vergangenheit noch relativ klein. Wir werden in Zukunft diese durch relativ große Windkraftanlagen ersetzen, sodass die Anzahl der Windkraftanlagen auch abnehmen wird. Und noch einen zweiten Punkt. Wir gehen mit der Windkraft demnächst auch offshore. Das bedeutet, wir gehen fernab von der Küste und werden die Windkraftanlagen ins Meer stellen, in der Entfernung von 20, 30 Kilometer von der Küste entfernt, sodass die von Land nicht mal einmal sichtbar sind. Und da, denke ich mal, ist auch für Landschaftsschützer ein ganz guter Kompromiss gefunden.
Aber auch da höre ich schon die Umweltschützer, die Flugrouten von Vögeln und von den entsprechenden Meeresbewohnern arg gefährdet sehen. In den Wissenswerte heute Professor Volker Quaschning, Experte für regenerative Energien, 39 Jahre alt, Schwabe, studiert in Karlsruhe Elektrotechnik, hat sich dann sehr schnell den erneuerbaren Energien verschrieben, war eine Weile am DLR, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die sich auch mit Energieerzeugung und erneuerbaren Energien beschäftigen und ist seit 2004 in Berlin einer FATW-Professor. Es ist Ihnen in die Wiege gelegt worden, sicherlich nicht, dass Sie sich mit Solar und sonstigen alternativen Energien beschäftigen. Was war der Punkt, wo Sie sagten, das ist etwas, was mich interessiert?
Naja, es fing im Studium im Prinzip an. Also der Umweltgedanke war mir immer schon sehr nahe und ich habe dann halt versucht, im Studium was in der Richtung zu machen. Zu seiner Zeit gab es keine Studienangebote zu erneuerbaren Energien. Ich habe es dann erst geschafft, im Rahmen der Diplomarbeit dort was zu machen. Habe dann über meine Doktorarbeit es geschafft, in dem Bereich mich zu verwurzeln. Und dann hat sich einfach der Lebensweg, wie einfach Zufälle dann eine Rolle spielen, so ergeben, wie er heute gewesen ist.
Sie sind ja überzeugt davon, dass erneuerbare Energien schon in 10, 20 Jahren unsere gesamte klimaschädliche Energieerzeugung ersetzen kann.
Ja, 10, 20 Jahren vielleicht noch nicht. Wir brauchen ja eine gewisse Zeit, die Anlagen auch aufzubauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir in 10 bis 20 Jahren wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Und dann müssen wir natürlich noch die alten Anlagen ersetzen. Ich sage mal, von einem Zeitraum bis zum Jahr 2050, da könnte man darüber reden, dass es wahrscheinlich möglich sein wird, alle erneuerbaren oder alles durch erneuerbare Energien abzudecken. Ob wir das dann so schnell umsetzen, ist dann eher eine politische Frage, ob uns jetzt noch einige Klötze in den Weg geschmiegen und wir weiter Verzug kriegen, wie wir es bis jetzt auch gehabt haben. Dann wird sich das verschieben, vielleicht um 10, 20 Jahre, aber ich bin fest davon überzeugt, in diesem Jahrhundert werden wir noch eine vollständig regenerative Energieversorgung kriegen.
Wie ist das eigentlich im Vergleich und in der Diskussion zu älteren Kollegen oder zu Kollegen in anderen Fachbereichen? Sind Sie da so als der regenerative, mit Verlaub, Spinner angesehen? Oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, da hat sich in den letzten Jahren doch so viel verändert, dass ich jetzt im Zentrum des Mainstreams stehe?
Also es hat sich in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel verändert, muss man sagen. Also vor 10 Jahren war man wirklich als Spinner so ein bisschen ein Außenseiter. Vor 10 Jahren, 1999, muss man überlegen, da hat man versucht, hier in Deutschland auch die erneuerbare Energieforschung stark zu beschneiden. Also es waren ganz andere Zeiten mit niedrigen Ölpreisen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren sehr stark geändert, weil viele Ereignisse waren das. Also die Klimaerwärmung ist ins Bewusstsein der Bevölkerung gegangen. Der Ölpreis hat Höhen erreicht, wo man vor 10 Jahren gar nicht von geträumt hat. Und das zeigt im Prinzip, dass unsere Gesellschaft auch anfällig ist. Die Energieversorgung ist nicht gelöst. Also weder wirtschaftlich, das Öl wird irgendwann alle sein, wir haben die Umweltproblematik und insofern haben wir hier einen Status erreicht, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist. Das heißt, immer wenn man jetzt auch Vorträge hält mit der normalen Bevölkerung und Fragen sieht, dann merkt man, das ist ein Problem, was viele Leute angeht. Das heißt, man möchte hier eine andere Energieversorgung in Deutschland haben. Und insofern hat sich hier das sowohl von dem Druck der Bevölkerung verändert und viele Stimmen, die früher gesagt haben, ihr seid Spinner, das geht nicht, die sind einfach verstimmt oder mittlerweile in Rente gegangen. Also insofern hat sich die Bevölkerung hier in den letzten 10 Jahren auch sehr stark geändert.
Sie haben ein Buch geschrieben, Erneuerbare Energien und Klimaschutz, ein Fachbuch, allerdings mit dem Anspruch, dass es auch Nichtfachleute lesen können und verstehen können. Dort wird sehr detailreich das ausführlich beschrieben, worüber wir kurz gesprochen haben. Über einen Satz bin ich gestolpert an einer Stelle und da dachte ich, das ist aber sehr kontraproduktiv. Da schreiben Sie sinngemäß, erneuerbare Energien nutzen wir sowieso heute schon zu 99%.
Ja, wow. Das ist ein kleiner Denkanstoß. Es ist immer die Frage, wie man die Statistik definiert. Was ist Energie für uns? Das heißt, Energie ist für uns momentan das, was aus der Steckdose rauskommt oder das, was mir der Öllieferant in meinen Öltank reinkommt. Und mir kann es ja eigentlich egal sein, ich will ja einen gewissen Nutzen mit der Energie erzeugen. Das heißt, ich möchte, dass es hell wird oder warm wird. Und tagsüber werde ich kein Licht anmachen. Das heißt, ich kriege Licht von der Sonne. Diese Energie kommt aber in gar keiner Statistik vor. Man hat auch andere Energieformen, zum Beispiel Wärme. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn man sämtliche Energie, die wir in Deutschland pro Jahr verbrauchen, verwenden würden, um die Ostsee aufzuheizen, würden wir gerade mal 1 Grad schaffen. Die Sonne schafft es im Sommer auf, nicht ganz taugliche Badetemperaturen, aber schon auf einigermaßen Temperaturen zu kriegen. Diese Energie ist kostenlos und es ist einfach, wir springen in die Ostsee, uns ist nicht bewusst, dass wir da Energie haben. Wenn wir ins Hallenbad nebendran gehen, dann verbrennen wir dort Erdöl und dann ist es eine Energieform. Insofern muss man einfach mal drüber nachdenken und sagen, es gibt wahnsinnig viel Energieformen, die wir einfach als selbstverständlich nutzen. Das heißt, es kommt was von der Sonne an, sehr viel und ohne Sonnenenergie wäre das Leben überhaupt nicht möglich auf dieser Erde und auch das Pflanzenwachstum würde nicht funktionieren und es sind einfach Energieformen, die so selbstverständlich für uns da sind, dass wir uns keine Gedanken drüber machen und deswegen muss man sagen, es ist schon ein großer Anteil und wir haben eigentlich nur einen zusätzlichen technischen Anteil. Es gilt also nicht darum, dass wir jetzt im Weltall sind, in unendlichen Weiten und jetzt den Planeten hier aufheizen müssen, sondern wir müssen nur das bisschen technische Energie noch ersetzen, was nicht von der Sonne kommt. Und das rein rechnerisch gesehen wäre dann 1%.
Nur das bisschen Energie 1% ersetzen. Gut, eine große Herausforderung, Volker Quaschnings Energievision 2060.
Ich hoffe mal, dass es uns ja im Hinblick auf unsere künftigen Generationen gelingt, 100% erneuerbare Energien in Deutschland umzusetzen. Weltweit gesehen wird das wahrscheinlich noch nicht der Fall sein, aber da hoffe ich mal, dass wir bis Ende dieses Jahrhunderts dann das auch hinkriegen werden.
Es geht doch, sagt Volker Quaschning, Professor für erneuerbare Energiesysteme an der FATW Berlin und Autor des durchaus lesenswerten Fachbuches im Hansa Verlag erschienen, Erneuerbare Energien und Klimaschutz. Herzlichen Dank für das Gespräch, die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.
Danke auch und einen schönen Tag.